Wir kommen heute zu unserem letzten Abschnitt in unserem Bibelüberblick. Wir haben uns angesehen die Propheten vor dem Exil und dann die letzten beiden Male haben wir uns angesehen die Propheten, die das Volk im Exil, in der Gefangenschaft begleitet haben. Das war der Daniel und das war der Hesekiel. Jetzt kommen wir in einen ganz neuen Zeitabschnitt, nämlich als das Volk zurückkehrt aus der Gefangenschaft in Babylon, zurück nach Juda und nach Jerusalem. Und hier in dieser Zeitperiode haben wir drei Propheten, die dem Volk gedient haben. Das waren zuerst der Haggai, den schauen wir uns heute an, und der Zacharja. Die haben ihren Dienst etwa zur selben Zeit ausgeübt. Und da ging es vor allem darum, um den Wiederaufbau des Tempels. Und dann der dritte Prophet, das war der Malachi, der ist etwa 100 Jahre später gekommen. Schauen wir uns die Geschichte an zuerst mal, ganz kurz. In Jeremia 25 und 29 hat der Prophet Jeremia schon angekündigt, dass die Gefangenschaft 70 Jahre lang dauern wird und dass der Herr danach das Volk wieder zurückbringen wird. Der Prophet Jesaja hat im Kapitel 44 und 45 prophezeit über den König Kyrus. Und das war 150 Jahre vor diesem Ereignis, bevor der überhaupt gelebt hat. Und er hat den König Kyrus, diesen Perserkönig, beim Namen genannt und hat diese Eroberungen prophezeit, dass er Babylon erobern wird. Und er hat dort auch prophezeit, dass dieser Kyrus die Juden zurückkehren lassen wird in ihr Land. Der jüdische Historiker Josephus berichtet, dass der Kyrus darüber nachgedacht hat, ob er die Juden zurückkehren lassen soll. Und während er darüber nachgedacht hat, sind Juden zu ihm gekommen und haben ihm diese Schriften gezeigt, dem Propheten Jesaja, wo so genau über ihn prophezeit war, sogar mit Namen. Und der König Kyrus hat sich gedacht, wow, da ist beschrieben, wie ich Babylon erobern werde und das ist wirklich Prophetie, das ist eingetroffen. Und der Herr ist wirklich Gott. Und er hat mir Macht gegeben, dass ich an die Macht komme und er weiß alles über mich. Und er war beeindruckt und er hat dann diesen Befehl erlassen, dass die Juden zurückkehren können in ihr Land. Geschichtlicher Hintergrund ist das Buch Esra. Ich lese euch gerade mal die ersten vier Verse vor. Da heißt es, im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht der Kyrus, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Esra 1 bis 6 geben uns den Hintergrund, die Geschichte, was hier passiert ist. Es sind etwa 50.000 Juden zurückgekehrt. Unter dem politischen Führer Serubabel, das war der Statthalter für den König von Persien über dieses Gebiet dann, und unter dem geistlichen Führer, das war der Priester Jeschua. Und es ist leicht zu merken, wie es drei Fortführungen gab. Eine kleine Klammerbemerkung, jetzt, wie es drei Fortführungen gab, gab es auch drei Rückführungen. Die erste war unter Serubabel, etwa 50.000 Leute, das war die größte. Die sind zurückgekehrt, vor allem um den Tempel wieder aufzubauen. Die zweite Rückführung war 58 Jahre später, die war unter dem Priester Esra. Dem ging es vor allem darum, das Volk wieder aufzubauen, das Volk zu lehren. Und dann die letzte Rückführung, die war dann nochmal 13 Jahre später. Das war unter Nehemia. Und da ging es darum, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. Das nur so als Klammerbemerkung. Wir sind jetzt bei der ersten Rückführung unter Serubabel. Es sind etwa 50.000 zurückgekehrt, die größte Gruppe. Und doch waren das nur 1-2% des Volkes. Prophet Jeremia hat prophezeit, dass der Herr sein Volk segnen würde, sogar im Exil. Und das ist passiert. Sie sind in Wohlstand gekommen. Denen ist es, ja, sie waren verschleppt, aber denen ist es nach einiger Zeit gar nicht so schlecht gegangen. Und viele hatten Häuser und hatten Besitz und die wollten ihren Wohlstand nicht verlassen. Und so sind nur 1-2% zurückgekehrt nach diesem Aufruf des König Kyros. Das ist eigentlich traurig. Die haben gesehen, wie die Prophetien sich erfüllt haben. Dieser Befehl ist in die ganze Welt rausgegangen. Jetzt ist die Zeit, aber sie sind nicht aktiv geworden. Sie waren nicht daran interessiert, sich daran zu beteiligen. Aber dann gab es diese kleine Gruppe, diese 50.000, 1-2%, die waren die Radikalen. Und die waren begeistert für den Herrn. Und die waren verfügbar. Die haben gesagt, wir wollen Teil von dem sein, was Gott tut. Und ich denke, wir können das auf unsere Zeit umlegen. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir sehen, dass Prophetien sich erfüllen. Und wir erwarten, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Und ich bete, dass wir so sind wie diese radikale Gruppe damals, die gesagt haben, hey, wir wollen Teil von dem sein, was der Herr tut. Und es ist eine Warnung. Diese andere Gruppe, dass wir nicht so beschäftigt sind, so festgebunden sind von diesen Dingen dieser Welt, von diesen materiellen Dingen, sondern dass wir wie diese Radikalen sind, aktiv im Reich Gottes, radikal für Jesus leben und so viele Menschen wie möglich in den Himmel mitnehmen. Diese Rückkehrer, die waren begeistert. Die haben alles für das Reich Gottes riskiert. Ich meine, ihr müsst euch das vor Augen halten. Versetzt euch in deren Situation. Die haben ihre Habseligkeiten, ihre Häuser, ihre Annehmlichkeiten, ihre Sicherheiten zurückgelassen. Die haben ihre Habseligkeiten gepackt, vielleicht größere Dinge verkauft und haben sich auf diese weite und beschwerliche Reise gemacht. Von Babylon nach Jerusalem. Und das war gefährlich, das war beschwerlich und vor allem es war auch eine ungewisse Zukunft. Ich meine, die Stadt dort war zerstört, sie wussten nicht, auf was sie treffen würden. Es war alles kaputt. Wir könnten uns das vorstellen wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir alle haben so Fotos gesehen von diesen zerbombten Städten. Und es wäre wie wenn einer, sagen wir, aus dem Exil in der Schweiz zurück in seine zerstörte, zerbombte Heimatstadt zurückgekehrt war. Aber diese Juden, die hatten das Wort Gottes und sie hatten seine Verheißung. Und daran haben sie festgehalten. Und die sind mit Begeisterung und mit Vision an das Werk des Herrn gegangen. Und als sie in Jerusalem angekommen waren, haben sie das Wichtigste zuerst getan. Nämlich den Gottesdienst wieder eingeführt. Sie haben den Brandopferaltar errichtet. Sie haben das Laubhüttenfest gefeiert. Und sie haben begonnen, den Tempel zu bauen. Sie haben das Fundament gelegt des Tempels. Das ist im zweiten Jahr nach ihrer Rückkehr fertig geworden. Aber dann gab es Widerstand. Die Samariter, dieses Mischvolk aus den Völkern, die der König von Babel in dem Gebiet angesiedelt hatte und das sich mit den Juden vermischt hat, und die Heiden, die Feinde der Juden, die haben sie bedroht. Die haben alles getan, um sie abzuhalten davon, den Tempel wieder aufzubauen. Sie waren bedroht. Das Volk Israel war noch immer unfrei, obwohl sie wieder zurück waren in ihrem Land. Sie sind eigentlich erst 1948 wieder zu einer Nation geworden. Sie waren besetzt. Und was für ein Kontrast es war zu der früheren Herrlichkeit der Nation Israel und der König David und der König Salomo. Hey, da waren die Weltmacht. Und jetzt waren sie abhängig, alles ziemlich zerstört und mussten Zahlungen leisten an ihre Feinde. Die Umstände waren schwer, all dieser Widerstand. Und irgendwann hat diese Begeisterung nachgelassen von diesen rückgekehrten Juden. Diese Vision nachgelassen, die Realität hat überhand genommen. Die Vision hat der Realität Platz gemacht, könnten wir sagen, der harte Alltag. Und sie haben gesagt, hey, es ist es nicht wert, dass wir unser Leben riskieren für den Tempel. Es muss noch nicht Gottes Zeitpunkt sein, das ist zu schwer, zu viele Probleme. Wir verschieben es auf später. Und sie haben begonnen, ihre eigenen Häuser zu bauen. Dagegen gab es keinen Widerstand. Haben begonnen, ihre eigenen Häuser schön zu machen, um sich um ihr eigenes Wohl, um ihren eigenen Wohlstand zu kümmern. Und haben gesagt, das Haus des Herrn, das bauen wir später, wenn es einfacher ist, das zu tun. Und 14 Jahre lang war Stillstand. Ist der Tempel nicht gebaut worden. Sie haben diesen Auftrag des Herrn, den Tempel zu bauen, vor sich hergeschoben. Und sie haben sich daran gewöhnt, ohne dem Tempel zu leben. Und das war eine bedrohliche Situation. Der Gottesdienst und der Tempel, das war das Zentrum ihres nationalen Lebens. Und da war diese Gefahr, dass sie ihre nationale Identität, ihre Religion verlieren. Und lasst uns nicht in dieselbe Falle tappen, wie diese Juden. Die Versuchung ist groß, bei Widerständen, in schweren Umständen, diese unangenehmen Dinge aufzuschieben, wenn es Probleme gibt. Ich denke, das ist einer der größten Räuber unseres Dienstes für den Herrn. Eine der größten Taktiken, eine der erfolgreichsten Taktiken des Satans. Dinge aufzuschieben, wenn er uns dazu bringen kann. Weil wir wissen aus eigener Erfahrung, wenn wir Dinge aufschieben, noch dazu unangenehme Dinge, die schwer sind, wo es Widerstand gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir sie nie machen. Und es ist besonders schlimm, wenn der Herr dir etwas aufs Herz legt und zu dir spricht und dich beruft. Hey, dann tu das und gib nicht auf. Sag nicht, ah, das passt jetzt gerade nicht. Ich habe andere Pläne. Oder ja, Herr, wenn die Kinder groß sind. Oder wenn ich verheiratet bin, Herr, dann kann ich dir dienen. Oder, weiß nicht, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin oder mir diese Sicherheiten geschaffen haben oder wenn meine Umstände passen und alles geebnet ist und alles einfach ist, Herr, dann folge ich deinem Wort, dann tue ich, was du mir sagst. Sag nicht, das ist nicht die Zeit. Jetzt ist die Zeit, dem Herrn zu folgen und gehorsam zu sein. Ich weiß, ich wäre nie hier, wenn ich gewartet hätte, bis die Umstände richtig waren. Ich wusste nur eine Sache, der Herr hat klar zu meinem Herzen gesprochen, dass ich nach Grünstadt kommen soll. Ich wusste nicht, wo ich wohnen werde, ich hatte keine finanzielle Unterstützung, gar nichts. Aber ich wusste, der Herr hat gesprochen. Und anfangs war das für mich ein großer Kampf. Ah, dieser, oh, alle Leute haben auf mich eingeredet, hey, tu das nicht, du machst dein Leben kaputt. Und ja, ja, so. Werde ich es überleben, wie werde ich durchkommen? Aber der Herr war treu. Ich habe die Versorgung des Herrn erlebt. Und ich kann es bezeugen, der Herr ist treu. Wenn der Herr uns ruft, selbst wenn es gegen allen Sinn ist, gegen alle Logik ist, und wir einen Glaubensschritt machen, im Glauben rausgehen, der Herr lässt uns nicht im Stich. Und wirklich, wenn der Herr uns ruft und wir tun diese Dinge nicht jetzt, dann vermissen wir den Segen. Dann werden wir sie wahrscheinlich nie tun und wir vermissen das, was Gott tun will. Egal, ob der Herr irgendwas Radikales sagt oder sagt, verkauf dein Haus und geh in die Mission oder in diesen kleinen Dingen. Wo der Herr sagt, ich suche deine Eltern. Oder schreib dem so und so eine ermutigende Karte. Oder ruf die so und so an. Oder verbring einfach Zeit mit mir. Wissen, wenn wir diese kleinen Dinge nicht sofort tun, dann machen wir den Anruf nie. Dann tun wir sie nicht. Tu es gleich, schieb es nicht auf. Das ist eine große Gefahr, ne? Das uns hindern kann. Und wir vermissen den Segen, den der Herr für uns hat. Tu es gleich und sei treu und beständig, auch wenn es Widerstände gibt. Hey, der Herr ist mit dir. Und der Herr ist treu und er wird dich nicht allein lassen, wenn du seinen Willen tust. Er wird dich versorgen, er wird dich nicht im Stich lassen. Das Volk hier hat das Wort oder das Werk des Herrn aufgeschoben. Und sie haben sich, naja, mehr so zurückgezogen in ihr Privatleben. Haben gesagt, oh, das aktiv zu sein für den Herrn, das ist momentan zu schwierig, das kostet zu viel. Auf Wienerisch sagen wir nur keine Wellen. Nur nicht unser Leben zu viel schaukeln. Und in diese Situation hinein, da spricht der Haggai. Und es ist wichtig, eine wichtige Zeit, ein wichtiger Prophet. Die nationale Zukunft stand auf dem Spiel. Und er gibt uns vier kurze Botschaften. Haggai ist das zweitkürzeste Buch im Alten Testament. Seid ihr nicht froh? Auch kurze Botschaften können sehr kraftvoll sein und ihren Sinn erfüllen. Und ich sage, wir wissen das, aber weißt du das? Schauen wir uns auf den Zettel kurz an, den Überblick. Vier kurze Botschaften. In 4 Monaten, über einen Zeitraum von 4 Monaten hat er diese Botschaften gegeben. Die erste im September, das war eine Zurechtweisung, hat sie gesagt, hey, ihr baut eure eigenen Häuser, sucht eure eigene Sache und vernachlässigt das Werk des Herrn. Baut das Haus. Zweite Botschaft war im Oktober. Das war eine Ermutigung, wo das Volk entmutigt war in diesem Bau des Hauses. Und er hat gesagt, hey, ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, hat sie ermutigt. Dann war ein Monat Pause. In dieser Zeit hat der Zacharja seinen Dienst begonnen, prophezeit. Und dann die dritte Botschaft kam im Dezember. Und da ermahnt er sie zu Heiligkeit und Geduld, aber er verheißt auch Gottes Segen. Er sagt, von diesem Tag an will ich euch segnen. Und am selben Tag kommt noch die vierte Botschaft. Das war mehr eine persönliche Botschaft an den Leiter, an den politischen Leiter, an Zerubabel. Und er sagt ihm, ermutigt ihn, sagt ihm, ich habe dich erwählt. Der Haggai war auch ein glücklicher Prophet. Er war einer derjenigen wenigen Propheten, die unter Anführungszeichen Erfolg hatten, auf den das Volk gehört hat. Wir werden sehen, innerhalb von 24 Tagen hat das Volk reagiert. Fangen wir an im Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, im 1. Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josadak, dem Hohenpriester, folgendermaßen. Seht hier, wie genau uns der Herr die Zeit angibt. Er gibt uns genaue Datum für jede dieser Prophezeiungen. Der Darius hier ist übrigens nicht derselbe Darius, den wir im Buch Daniel gesehen haben. Sondern ein späterer, ist ein anderer. Wir können hier auch sehen, dass die Geschichte hier nicht mehr oder die Zeit nicht mehr nach den Königen von Israel angegeben wird, sondern Zeitrechnung der Heiden jetzt, im 2. Jahr des König Darius, dieses heidnischen Königs. Diese Zeit, wo die Heiden über Jerusalem, über Israel geherrscht haben. Und das war eigentlich bis 1948, als sie wieder eine eigene Nation, eine unabhängige Nation geworden sind. Vers 2. So spricht der Herr, der Herrscher. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und der Herr verurteilt es nicht, dass sie schöne Häuser hatten. Aber das Problem war, dass sie falsche Prioritäten hatten. Dass sie ihr Haus vor Gottes Haus gestellt haben. Ihr Ding vor dem, wozu Gott sie berufen hat. Vers 5. Und nun siehe, so spricht der Herr, der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Sagt, denkt nach. Erforscht euer Herz, das ist, was er hier sagt. Und das ist auch gut in unserem Leben, dass wir manchmal so Zeiten nehmen, wo wir innehalten. und unser Herz erforschen und unser Leben beurteilen. Wo wir uns selbst fragen, wie sieht mein Leben aus mit dem Herrn? Wie ist meine Beziehung mit ihm? Sind meine Prioritäten in der richtigen Ordnung? Verbringe ich genug Zeit mit dem Herrn? Wie viel von dem, was Gott mir gegeben hat, verwende ich für ihn? Was sind meine wirklichen Interessen und die wirklichen Prioritäten in meinem Leben? Bin ich treu zu dem, wozu der Herr mich berufen hat? Sei es in der stillen Zeit oder in der Familie, als Ehefrau, als Ehemann, in der Gemeinde, im Reich Gottes, im Beruf, in der Gesellschaft. Bin ich Gott treu zu dem, wozu er mich berufen hat? Ja, ich weiß, Gott ist ein Teil von unserem Leben, aber ist er die Nummer eins? Das ist die Frage. Haben wir unsere Prioritäten richtig? Und wir können immer wieder fragen, Herr, was denkst du über mein Leben? Wie läuft's? Und der Herr ist immer treu. Er liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Und er wird uns immer zeigen, wenn was nicht in Ordnung ist. Also er sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter wird Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Ziemlich gutes Bild. Er sagt, ihr arbeitet, aber ihr kommt nicht weiter. Da ist keine Frucht da, da ist nichts, was bleibt. Nichts kann ich befriedigen. All diese Spezialitäten, die ihr esst, diesen Qualitätswein aus der Pfalz, den ihr trinkt, die schicken Klamotten, die ihr habt, all das Geld. Es ist nichts, das ist leer. Es ist noch immer leer in eurem Herzen, es kann nicht befriedigen. Sie haben sich mit diesen materiellen Dingen zufrieden gegeben und die geistliche Beziehung, Gott und sein Reich vernachlässigt. Und er sagt, so spricht der Herr, der Herrscher an. Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich wohlgefallen oder Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Jesus hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, all dieses andere Zeug, wird euch hinzugefügt werden. Er hat auch gesagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüße. Hey, all dein Reichtum, all dein Besitz, all dein Ansehen, es wird dir nichts nützen. Es wird dich nicht befriedigen, wenn deine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist. Darum geht es hier, das ist leer und sinnlos. Gott wird Götzen in unserem Leben nicht segnen. Sagt ihr weiter im Vers 9, ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher an, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Über das Korn. Brot spricht von geistlicher Nahrung. Ein Bild dafür. Der Wein ist oft ein Bild für die Freude des Heiligen Geistes. Öl ein Bild für die Salbung des Geistes. Und da ist diese Dürre da. Trockenheit und die Unfähigkeit, irgendwas Bedeutsames oder Befriedigendes zu tun. Und warum? Weil der Herr gesagt hat, dass sie etwas tun sollen, nämlich den Tempel bauen. Und sie haben es nicht getan. Sie haben das vernachlässigt. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal kann seine Trockenheit in unserem Leben ein Zeichen dafür sein, für Ungehorsam, eine Folge von Ungehorsam. Und wenn es das ist, dann wissen wir das meistens ganz genau. Dass der Herr was gesagt hat und wir waren bewusst ungehorsam und tun das nicht. Und dann bringt alles andere nicht. Nichts, was wir vollbringen und was wir umeinander geschafft haben. Es ist leer, das kann uns nicht befriedigen. Vers 12. Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Josadak, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Herr Gott ist immer mit uns, wenn wir seinen Willen tun. Er wird uns nicht im Stich lassen. Er will sein Werk durch dich tun, in der Kraft seines Geistes. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscher an ihres Gottes machten, am 24. Tag des 6. Monats, im 2. Jahr des König Darius. Also der glückliche Haggai, sie haben auf ihn gehört. Innerhalb von 24 Tagen haben sie Material herbeigeschafft und haben wieder mit dem Bau begonnen hier. Kapitel 2. Die zweite Botschaft, etwa einen Monat später. Im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Sage doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Der Herr spricht jetzt was an, was das Volk schon vor 14 Jahren erfahren hat. Als sie zuerst begonnen hatten, das Fundament des Tempels zu bauen und das Fundament zu legen. Da waren die Jungen und die waren begeistert. Die haben gefeiert, die haben sich gefreut, dass das Fundament des Tempels fertig ist. Aber dann waren da die Alten, die noch die Herrlichkeit des alten Tempels gesehen haben, und die haben geweint. Die hatten noch diesen alten Tempel Salomos gekannt, und hey, das war ein super Bau. Das war ein multimilliardenteures Bauobjekt, voll mit Gold und Silber und Schätzen und Kostbarkeiten, und außerdem war er größer als der Tempel, den sie hier bauen. Und er war eigentlich nicht mit dem neuen zu vergleichen, was sie gebaut haben. Das Problem, was der Anlass für die erste Botschaft war, war, dass sie sich mit zu wenig oder mit dem Falschen zufrieden gegeben haben. Es war eine falsche Zufriedenheit. Das Problem, was er hier anspricht, ist eine falsche Unzufriedenheit. Das ist eine große Gefahr, wenn wir zurückschauen. Das ist auch wieder eine Lieblingstaktik des Feindes. Er will uns gerne in der Vergangenheit festketten und dadurch die Gegenwart versauen und uns jetzt hier lähmen und uns unschädlich zu machen in unserem Dienst für den Herrn. Dass wir nicht verfügbar sind für sein Werk, was der Herr jetzt durch uns tun will. Und er tut es entweder, dass er uns an Fehler festkettet in der Vergangenheit und uns verdammt, oder er tut es, dass er uns einfach eine unrealistische Sicht von damals gibt. Ach, damals war alles besser als heute. Die gute alte Zeit. Das ist witzig, wir haben diese Tendenz, die Vergangenheit zu glorifizieren. Wir merken uns irgendwie die Highlights, aber wir vergessen das ganze Unangenehme und die ganzen Schwierigkeiten. Die Wahrheit ist, die gute alte Zeit war in Wirklichkeit nicht so gut. Wenn du hörst Leuten zu, alten Leuten, die über die gute alte Zeit reden, und es war eine schwere Zeit. Objektiv gesehen geht es uns heute viel besser. Klar, da waren Dinge, die waren besser und schöner damals, aber es war auch eine schwere Zeit. Und die Leute vergessen das. Und hier haben wir die alten Christen, die sagen: Oh, es ist nicht mehr so wie früher, als ich mich zuerst bekehrt habe. Oder als wir die Gemeinde begonnen haben. Hey, der Geist hat gewirkt und das Wort Gottes war so lebendig und die Musik war so gesalbt. Und irgendwie haben wir diese alten Traditionen lieb gewonnen. Und wir sind es gewohnt, wir fühlen uns wohl dabei. Aber jetzt ist es nicht mehr so wie früher. Oder Herr, tut was Neues. Und die guten alten Christen werden nervös. Es ist nicht mehr so wie früher. Und statt dass sie genießen, was der Herr jetzt tut, fangen sie an zu meckern und sich zu beschweren und die Dinge sogar zu verurteilen. Im Gegensatz dazu, die neuen, die jungen Gläubigen, hey, die sind voll Feuer, die sind begeistert. Hey, die genießen, was der Herr tut. Ah, der Geist wirkt, ah, die Musik ist toll und die sind verfügbar und sind effektiv für den Herrn. Selbe Zeit, aber total entgegengesetzte Reaktion. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so alten Weinschläuchen werden, wie Jesus gesagt hat, die hart sind, die unflexibel sind und die unbrauchbar sind für das Werk, was der Herr jetzt tun will. Weil der Herr hat neue Herausforderungen, er hat neue Gelegenheiten. Und wir vermissen sein Werk, was er jetzt tun will, wenn wir in der Vergangenheit leben und den guten alten Zeiten nachweinen. Und mehr noch, wir können sogar ein Hindernis dafür sein, was der Herr jetzt tun wird, wenn wir unflexibel sind. Wenn wir hart sind und sagen, nein, ich lebe in der Vergangenheit. Der Herr darf nichts Neues machen. Und lasst uns auch als Gemeinde flexibel bleiben für das, was der Herr tun will, für seine Führung, für sein Wirken jetzt. Ich meine, vielleicht will er Dinge verändern. Und hey, er darf das, wenn er das will, dann darf er das. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns nicht in unsere eigenen Traditionen einsperren lassen. Deswegen, der Paulus hat das beste Rezept gegen diese Taktik. Er sagt, ich vergesse das, was hinter mir liegt, das Vergangene, und ich strecke mich aber nach dem aus, was vor mir liegt. Und ich jage auf das Ziel zu. Das ist eine gute Einstellung. Wenn wir diese Einstellung haben, werden wir flexibel sein, werden wir verfügbar sein. Und der Herr wird uns gebrauchen, jetzt. Egal, was damals war, ich meine, was zählt es heute? Der Herr will heute ein Werk tun, selbst wenn es ein bisschen anders ist als damals. Lesen wir weiter in Vers 4. Der Prophet ermutigt hier dieses Volk, besonders die Alten, diejenigen, die deprimiert waren und die gesagt haben, es ist nicht zu vergleichen mit dem, was damals war. Er sagt, und nun sei stark, Zerubabel spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Josadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Also seid stark und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Hey, ich bin mit euch, fürchtet euch nicht vor Veränderung. Mein Geist ist noch immer in eurer Mitte. Und mein Wort, meine Verheißungen, die bleiben bestehen. Seid stark und vor allem arbeitet. Seid aktiv. Seid aktiv in diesem neuen Werk, das ich heute tue. Und traut nicht den guten alten Zeiten nach. Das ist Zeitverschwendung. Vers 6. Denn so spricht der Herr der Herrscher an. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher an. Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, oder andere Übersetzungsmöglichkeit, ihr habt es vielleicht in der Anmerkung unten, heißt das Begehrenswerte oder das Ersehnte der Nationen wird kommen. Ich glaube, dass das ein Hinweis ist auf Jesus. Jesus wird kommen. Es ist interessant in diesem Vers, diese Kostbarkeit oder dieses Ersehnte, Begehrenswerte steht in der Einzahl. Aber dann heißt es ja weiter, dass in der Mehrzahl, es wird kommen oder es werden kommen. Ich denke, das könnte ein Hinweis sein prophetisch, sowohl auf das erste Kommen Jesu als auch auf das zweite Kommen Jesu. Er sagt, ich werde die Nationen erschüttern und dann wird dieses Kostbare oder das Begehrenswerte, das Ersehenswerte kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und Gott hat die Nationen erschüttert. Das babylonische Reich ist den Persern und den Medern gewichen und die sind erobert worden von den Griechen. Und dann sind die Römer gekommen und haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Hat die Nationen erschüttert, aber sagt, ich werde mein Haus mit Herrlichkeit füllen. Hey, Jesus wird da sein und Jesus wird in diesem neuen Tempel lehren. Und ja, der alte Tempel von Salomo, der war viel kostbarer und viel reicher äußerlich, aber Jesus war nicht dort. Aber in dem neuen Tempel wird Jesus sein und der Herr wird sein Haus mit Herrlichkeit füllen. Sagt, mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Mir gehört alles Silber und alles Gold. Hey, ich kann diesen neuen Tempel genauso wertvoll machen wie den alten damals. Ich bin nicht pleite oder bankrott. Ich könnte genau dasselbe Alte tun, sagt der Herr, aber ich tue was Neues. Und deswegen bleibt man an diesen Äußerlichkeiten, an diesen materiellen hängen. Jesus wird in diesem neuen Tempel sein. Und er wird Frieden geben. Und das ist viel wichtiger und viel herrlicher als dieser äußere Pomp und dieser äußere Glanz. Lasst uns nie an diesen Äußerlichkeiten hängen bleiben, an dem Materiellen, an dem ganzen Zeug, was wir besitzen. Oder an unseren alten Traditionen. Das Innere ist viel wichtiger. Beziehung mit Jesus und sein Friede, das ist viel wichtiger in meinem Herzen. Und ich will dort sein, wo er ist. Ich will dabei sein bei dem, was Jesus gerade tut. Vers 10, die dritte Botschaft. Im Dezember. Dazwischen beginnt der Sacharja seinen Dienst und richtet ein Wort an das Volk. Wir lesen das in Sacharja Kapitel 1, Vers 1, gleich auf der nächsten Seite. Am 24. des 9. Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen, bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt, und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und der Priester antwortete und sprach, nein. Die Frage ist, wenn ich so ein dem Herrn geweihtes Fleisch in meinem Gewand trage und mit diesem Gewand andere Lebensmittel berühre, werden die dann auch rein oder heilig? Und der Priester antwortet nach dem Gesetz, sagt, nein, wird nicht rein. Du kannst Heiligkeit nicht weitergeben durch irgendwie so äußerliche Berührung. Weiß nicht, durch Weihwasser oder Reliquien oder Rituale, die wir durchmachen, das macht niemanden heilig. Du kannst dein Leben lang in die Kirche gehen und von mir aus auch die ganzen christlichen CDs kaufen und auf christliche Konzerte gehen, aber du wirst nicht heilig, du wirst nicht gerettet deswegen. Das funktioniert nicht. Heiligkeit kann nicht durch Äußeres weitergegeben werden. Sondern ist was Inneres. Es braucht eine persönliche Entscheidung. Du musst dich persönlich von Jesus reinwaschen lassen. Andererseits im Vers 13, zweite Frage, darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und der Priester antwortete und sprach, es wird unrein. Also umgekehrt funktioniert es. Kann Unreinheit viel leichter weitergeben als Heiligkeit. Hey, wenn du mit den falschen Leuten rumhängst, an die falschen Orte gehst, dein Hirn mit unreinen Dingen füllst, mit Sünde spielst, hey, das wird dich verderben, das wird dich verunreinigen. Wir wissen das, wenn ich gesund bin und neben jemanden stehe, der Masern hat, der wird nicht gesund deswegen, weil ich neben ihm stehe. Aber ich kann mich anstecken. Es ist viel einfacher. Das ist, was der Prophet hier sagt. Vers 14, da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation. Von mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas zum Opfer darbringen, unrein ist es. Sie waren ungehorsam und deswegen alles, was sie getan haben, war verunreinigt. Sie haben 14 Jahre lang diese eine Sache nicht getan, die der Herr von ihnen wollte. Und so ist es in unserem Leben. Wenn du bewusst in Ungehorsam lebst, in Rebellion gegen Gott, dann kannst du die tollsten Dinge tun. Aber der Herr wird es nicht segnen. Es wird unrein, es wird leer, es wird nicht gesegnet sein. Gott benutzt es oft, um uns zu züchtigen, um uns zurückzubringen auf den richtigen Weg. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Das Schlechteste, was Gott uns tun könnte, ist, wenn wir ungehorsam sind und sündigen, dass er das segnet. Das wäre das Schlechteste, was er tun könnte. Vers 15. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn, also bevor ihr gehorsam wart und wieder zu bauen begonnen habt, wie ging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zur Kelterkufe, um 50 Purer zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Und dann sagt er, von diesem Tag an will ich segnen. Das Volk war ungeduldig. Sie haben gesagt, wir arbeiten jetzt schon drei Monate wieder an dem Tempel und der Herr segnet noch immer nicht. Und die brauchen Geduld. Es wird noch 4 Jahre dauern, bis das der Tempel fertig ist. Und sie sollen nicht aufgeben, nur weil die Umstände schwierig sind. Und wir wollen auch nicht gehorsam sein, um uns Segen zu verdienen, sondern einfach, weil Gott es sagt. Und weil ich ihn liebe. Egal, ob ich einen Vorteil davon habe oder nicht, darum geht es nicht. Das ist eine Sache, die der Herr ihnen hier zeigt. Es geht nicht darum, gehorsam zu sein oder Dinge zu tun, um sich was zu verdienen von mir. Darum geht es nicht. Sondern aus Prinzip, aus Liebe zu mir. Einfach, weil ich sage. Ich glaube, der Herr wollte ihnen dadurch auch zeigen, dass sie Segen nicht verdienen können. Gottes Segen ist immer durch Gnade. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Nie wegen dem, was wir tun. Aber er gibt ihnen noch die Verheißung und sagt in Vers 19, von diesem Tag an will ich segnen. Und wenn wir gehorsam sind, dann wird Gott uns segnen. Gott segnet unsere gehorsamen Schritte ihm gegenüber. Die letzte Botschaft ist an Serubabel persönlich, an den Leiter. Es war noch am selben Tag. Das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats folgendermaßen. Sage zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Der gute alte Serubabel hat sich ohne Zweifel schuldig gefühlt. Ich meine, er war der Leiter und 14 Jahre lang haben sie nicht gebaut. An dem Tempel, waren ungehorsam in dem, was der Herr ihnen gesagt hat. Und der Herr ermutigt ihn hier, sagt, ich werde dich einem Siegelring gleich machen. Siegelring spricht von Autorität, damit haben die Könige ihre Befehle versiegelt, diese Schriftrollen. Und Gott sagt dem Serubabel hier, ich habe dich erwählt, und ich werde dir eine Position der Autorität geben und ich werde dich gebrauchen. Es ist interessant, wenn wir das angucken. Der Serubabel war ein Bindeglied in der Linie des Messias. Der war sozusagen die Fortsetzung, hat sichergestellt, dass durch diese Verbannung hindurch nach der Rückkehr diese Linie, die Vorfahren des Messias, aufrecht bleibt. Und der Serubabel war derjenige, da haben sich sogar beide Linien gekreuzt. Ihr könnt das in den Stammbäumen angucken, in Lukas und im Matthäus-Evangelium. Serubabel war sowohl ein Vorfahre von der Maria, was der Lukas beschreibt, als auch einer von Josef, was der Matthäus beschreibt. Gott sagt, ich werde dich gebrauchen. Ich habe dich erwählt. Ich mag es. Gott ist größer als unser Versagen. Und Gott gibt uns eine zweite Chance. Und nächstes Mal werden wir sehen, ob er erfolgreich ist. Der Serubabel. Ich kann es jetzt schon verraten, diesmal war er gehorsam. Und er hat Erfolg gehabt. Wir haben wieder ein Zeichen von Gottes Gnade hier. Wir sehen das so oft, dass gerade die Leute, die das Letzte waren und die Heiden waren und die versagt haben, dass oft gerade die in der Familie des Messias, in seinen Vorfahren zu finden sind. Gott ist gnädig. Gott ist auch gnädig in unserem Leben. Also wenn Gott uns überführt, dass wir ungehorsam waren an einem Punkt, einfach umkehren, wieder zurück an den Punkt und von neuem gehorsam sein. Und der Herr wird uns nicht verwerfen, er wird nicht nachtragend sein, sondern er will uns gebrauchen und er will uns segnen, wenn wir es nur zulassen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir für diesen wunderbaren kleinen Propheten hier. Vater, mach uns zu Menschen, die aktiv sind für dich, die sich nicht abhalten lassen, dir gehorsam zu sein. Und Herr, wir danken dir für die Verheißung, dass du mit uns bist und für deine Gnade in unserem Leben. Ich bitte dich auch, bewahr uns vor dieser Traditionalität, Herr, diesem Denken, Herr, dass wir in der Vergangenheit festsitzen. Du hast gesagt, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und Herr, ich bitte dich, gib uns dieses Herz, was der Paulus hatte. Sich das Alte vergesse, aber dem Neuen nachjage. Dem, was vor mir liegt. Und Vater, ich danke dir, dass du uns alle gebrauchen willst, sonst wären wir gar nicht mehr hier. Sonst hättest du uns schon nach Hause geholt. Rüst uns zu, Vater, für das, was du durch uns und in uns tun willst. Wir wollen deinen Willen tun, Gott. Wir wollen uns dir hingeben als deine Werkzeuge. In Jesu Namen. Amen.